Tech und Rara.
Tatsächlich ist es auch nicht ganz falsch. Also ich glaube, dass Arbeit einfach gestern aussah, morgen anders aussieht, heute anders aussieht und morgen erst recht anders aussehen wird. Also das heißt, wir haben bei Arbeit, sind wir immer in Veränderungsprozessen drin. Ne? Und diese Veränderungsprozesse sind manchmal gefühlt ein bisschen langsamer, manchmal ein bisschen umwälzender. Manchmal können sie auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Ich glaube, das ist was, was wir jetzt gerade in der Corona-Zeit auch gesehen haben, dass das, was da passiert ist, ja auch durchaus schmerzhaft war.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Herzlich willkommen zu Tech und Rara. Mein Name ist Moritz Stoll und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja stellvertretend für euch mit ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und versuche, die jeweiligen Bereiche zu verstehen und euch irgendwie zugänglich zu machen. Und diese Woche geht es um das Thema New Work und Kulturwandel im Hinblick auf das Ändern von Gewohnheiten. Also sehr stark um das Thema Kulturwandel Unternehmen. Wie komme ich denn in eine neue Arbeitsweise rein? Dafür habe ich mich mit Inga Höldmann unterhalten. Die ist nämlich Expertin für eben genau diese Themen, also Kulturwandel in Unternehmen, New Work und Digital Leadership. Die macht ganz viel in dem Bereich. Sie macht zum Beispiel die New Work Community, wo sie Menschen und Unternehmen in Transformationsprozessen begleitet. Außerdem schreibt sie das New Work Briefing. Das ist ein Newsletter. Und sie tritt auch als Keynote-Speakerin in dem Bereich auf. Sie ist ursprünglich ausgebildete Wirtschaftsjournalistin und hat dann, das wird sie im Podcast auch ein bisschen erzählen, so den Weg in diese Themen gefunden und eben auch in diese eher beratende Tätigkeit. Oder begleitende Tätigkeit. Genau, wir verlinken alles zu Inga in den Shownotes, das kennt ihr ja schon und ich kann euch diese Folge sehr ans Herz legen. Es geht um das Thema New Work. Ich weiß, das ist ein viel besprochenes Thema, aber in dieser Folge haben wir uns stark eben auf diesen Aspekt des Wandels, des Kulturwandels, der Transformation fokussiert und ich finde, Inga hat da einen sehr spannenden Ansatz, der eben auch stark von dem Thema Gewohnheiten kommt, was man ja auch auf sich als Individuum irgendwie übertragen kann, wo man, glaube ich, einen ganz guten Zugang zu findet, weil man ja selber auch kennt, dass man gewisse Gewohnheiten eben nur schwer ablegt oder ablegen möchte und es vielleicht nicht klappt und wie kann das gelingen. Und das war eine sehr, sehr spannende Folge. Inga ist auf jeden Fall sehr bewandert in diesen Themen und es hat sehr viel Spaß gemacht, ihr dabei zuzuhören und ein bisschen was von ihrem Wissen abzuzapfen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Rara und vor allen Dingen herzlich willkommen Inga Höldmann. Schön, dass du da bist erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich tatsächlich sehr, weil ich habe jetzt in diesem Podcast schon mit verschiedenen Menschen über das Thema New Work und neue Arbeit gesprochen und Kulturwandel und all diese ganzen Themen. Und das werden wir heute auch tun. Wir werden heute auch über im weitesten Sinne über das Thema New Work sprechen. Da hast du ja, wie ich schon im Intro erzählt habe, doch die ein oder andere Expertise gesammelt und kennst dich sehr, sehr gut aus. Und ich finde, du hast da einen sehr, sehr spannenden Ansatz und auch eine spannende Methode, so Kulturwandel in Unternehmen zu etablieren. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, weil ich das schön finde, dieses Thema so allumfassend aus allen möglichen Perspektiven zu beleuchten. Damit die HörerInnen so ein bisschen wissen, woher du kommst, würde mich tatsächlich zu Beginn einmal interessieren, wie du zu diesem Thema gekommen bist, weil das ja jetzt nicht der klassische Weg ist, wobei ich auch nicht weiß, ob es da so einen klassischen Weg überhaupt gibt bei dem Thema.
Das habe ich mir auch gerade gefragt, was wäre denn ein klassischer Weg? Könnte ich, glaube ich, auch nicht beantworten, aber mein Weg ist, glaube ich, schon ein bisschen besonders, weil ich eigentlich vom Hintergrund her eine ganz andere Profession ergriffen habe. Ich bin eigentlich Journalistin, also ich habe auch ein Volontariat gemacht. Und habe dann viele Jahre als Wirtschaftsjournalistin gearbeitet und arbeite auch nach wie vor noch journalistisch, nur halt nicht mehr so viel. Mhm. Aber ich bin über die wirtschaftsjournalistische Perspektive auch zu diesen Themen gekommen. Also ich habe tatsächlich angefangen, vor einigen Jahren darüber zu schreiben, was ist Digitalisierung eigentlich, was verändert sich da in den Organisationen, wie können Organisationen sich anpassen. Und das sind ja auch ganz genuin wirtschaftsjournalistische Themen in die Organisation reinzugucken und zu gucken, wo stehen wir, wo kommen wir her, wo müssen wir hin. Und so ist es bei mir eben auch gekommen, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe Organisationen besucht, habe darüber geschrieben und habe dann einfach so im Laufe meiner Recherchen festgestellt, dass es einfach ein wahnsinnig spannendes Thema ist.
Ja, total. Was ich daran spannend finde ist irgendwie, also ich verbinde neue Arbeit, New Work viel genau mit eher so digital geprägten Firmen. Ich habe das Gefühl, so langsam, und da wirst du mich jetzt wahrscheinlich auch direkt korrigieren, ändert sich das auch und immer mehr Unternehmen gehen das an. Aber zum Beispiel so die Journalismusbranche in den Medien, wie sehr siehst du das da vertreten, dass da irgendwie in diesem neue Arbeit Dingen gearbeitet und gedacht wird? Oder ist das, ja?
Also ich habe das tatsächlich als vor ein paar Jahren noch als ein bisschen schmerzhaft empfunden, weil ich das Gefühl hatte, dass da eine Kluft war zwischen dem, woran ich gearbeitet habe inhaltlich und wie ich selber gearbeitet habe. Ne? Also okay. Redaktionen sind ja oft einfach auch Büros, muss man ja so sagen, ganz unromantisch.
Ja.
Und ich habe in diesen Büros noch recht klassisch gearbeitet eigentlich. Und das war tatsächlich auch einer der Gründe, weshalb ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte mehr in den Bereich neue Arbeit reingehen, weil ich auch für mich erforschen wollte, wie kann denn eigentlich meine Arbeit in Zukunft aussehen und wie möchte ich denn eigentlich arbeiten? Und so ist es dann eben gekommen, dass ich dann mir noch diverse andere Felder erschlossen habe, neben dem Journalismus. Und was das aber alles zusammenbindet, ist tatsächlich das Oberthema Zukunft der Arbeit.
Ja. Ja, das ist spannend, weil also ich meine ersten Gehversuche so in den Medien waren auch beim Radio und das ist halt auch super klassisch gewesen, ne? Also es gab einen Chef, das war natürlich auch immer ein Mann, der hatte immer eine ganz starke Meinung und am Ende, wenn der gesagt hat, nee, machen wir nicht, dann wurde das nicht gemacht so. Und erst so später dann jetzt so mit Netzpiloten und dann danach habe ich gemerkt, ach so, das geht auch anders, ne? Da gibt's irgendwie auch andere Modelle, aber das stelle ich mir tatsächlich auch irgendwo frustrierend vor und das macht ja aber auch die Motivation nochmal klar, das so ein bisschen zu erforschen. Vielleicht sprechen wir einmal über den Begriff neue Arbeit, weil das Missverständnis hatten wir nämlich in unserem Vorgespräch auch, weil ich da in diese Falle reingetappt bin. Ich habe New Work, neue Arbeit immer als oder mit unter dem Aspekt des Wortes neu gesehen. Also für mich war das, okay, das ist das, was neu ist, also das, was noch nicht da ist. Und dadurch dachte ich, gut, neue Arbeit jetzt sieht anders aus als neue Arbeit in 30 Jahren, weil die Dinge, die in 30 Jahren neu sind, sind die Dinge, die wir halt, also andersrum, die Dinge, die jetzt neu sind, sind in 30 Jahren vielleicht schon etabliert. Aber wie würdest du diesen Begriff neue Arbeit eigentlich definieren, damit man so ein bisschen weiß, worüber man spricht?
Tatsächlich ist es auch nicht ganz falsch. Also ich glaube, dass Arbeit einfach gestern aussah, morgen anders aussieht, heute anders aussieht und morgen erst recht anders aussehen wird. Also das heißt, wir haben bei Arbeit, sind wir immer in Veränderungsprozessen drin. Ne? Und diese Veränderungsprozesse sind manchmal gefühlt ein bisschen langsamer, manchmal ein bisschen umwälzender. Manchmal können sie auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Ich glaube, das ist was wir jetzt gerade in der Corona-Zeit auch gesehen haben, dass das, was da passiert ist, ja auch durchaus schmerzhaft war für die Organisation. Und dass da Leute plötzlich im Homeoffice saßen und das waren Entwicklungen, die super schnell gehen mussten. Und wo es einfach, ja, ne, also wo gar nicht so richtig Zeit war, sich darauf einzustellen, das vorzubereiten, vielleicht auch das miteinander zu reflektieren. Ich glaube auch, dass da noch einiges an Schmerzens- und Trauerarbeit eigentlich gemacht werden müsste in den Organisationen, ne? Was hat denn Corona eigentlich mit uns gemacht? Also will sagen, meiner Meinung nach ist es so, dass wir gar nicht genau definieren können, wenn wir so und so arbeiten, dann ist es neue Arbeit zum heutigen Status. Oder ist es neue Arbeit zum Status in 10 Jahren oder so? Sondern für mich ist neue Arbeit tatsächlich vor allem eine Haltung, mit der wir in diese Veränderung reingehen. Und das klingt immer so ein bisschen schwammig, so, ja, aber was ist denn Haltung so? Aber ich glaube, dass wir damit tatsächlich gut beschreiben können, was in den Organisationen passiert. Nämlich sich genau damit auseinanderzusetzen, wie sollte sich unsere Arbeit denn verändern? Welche veränderten Bedürfnisse haben wir, sowohl vom Marktumfeld, von den Kunden und Kundinnen her, genauso aber auch von den Bedürfnissen innerhalb der Organisation? Ja, also wir haben jetzt gerade eine große Debatte über die 4-Tage-Woche zum Beispiel. Da kann man sich auch überlegen, stehen wir da jetzt wieder an so einer Stufe einer wirklich tiefgreifenden Veränderung, nämlich dieser Arbeitszeitverkürzung auf 4 Tage? Und das ist nichts, was einfach so passiert, sondern das wird halt, ne, das macht was mit den Organisationen und das sollte auch begleitet werden. Und die Frage ist natürlich auch, gerade bei der 4-Tage-Woche, wie gucken wir darauf? Also wenn wir darauf gucken und sagen, naja, das ist ja eh Quatsch, was die sich da wieder ausdenken. Oder bei uns, ja, in anderen Organisationen kann man bestimmt 4 Tage arbeiten, aber bei uns ausgeschlossen. Ja, dann sehen wir, dass das eine Haltung ist, mit der wir wahrscheinlich nicht in eine gute, produktive Veränderung reinkommen können und mit der wir sehr wahrscheinlich auch nicht diesen Prozess gut begleiten können.
Ja.
Und das ist für mich ganz relevant. Also es geht für mich bei neuer Arbeit nicht darum zu sagen, man macht ABC und dann ist man irgendwie nur workig, sondern es geht erstmal darum, diese Veränderungsprozesse in den Organisationen als Kommunikationsprozesse zu begreifen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das tun, dann sehen wir, dass da einfach Türen aufgehen, dass da Entwicklungen stattfinden bei den Menschen. Ja? Mhm. Also eine Organisation, die sich verändert, ist eine Organisation, in der die Menschen sich verändern. Mhm. Und alle, also dass sie anders über ihre Arbeit nachdenken, dass sie anders arbeiten, dass sie mit einer anderen Haltung da reingehen. Und das, was wir landläufig auch gerne so als Organisationsveränderung wahrnehmen, das ist ja oft so eine technische Weiterentwicklung, da werden irgendwelche Tools eingeführt. Auch die Digitalisierung als Begriff nehmen wir oft eher technologisch wahr. Ja, also wenn wir irgendwie unsere ganzen Prozesse digitalisiert haben, ja, von analog nach digital geschoben, dann sind wir irgendwie digitalisiert. Und das ist alles nicht falsch, das gehört alles dazu. Aber ich glaube, dass neue Arbeit tatsächlich in dem Moment beginnt, wo wir auf eine bestimmte Weise schon technologisiert sind und arbeitsfähig sind. Ja, und das hat man ja auch in der Corona-Zeit gesehen. Arbeitsfähig sind wir im Homeoffice nicht unbedingt allein dann, wenn wir einen Laptop in der Hand haben, ja, auf dem Schreibtisch haben und vielleicht noch so die ein oder anderen Datenpakete in der Cloud liegen, sondern das ist eine absolute Grundvoraussetzung für diese anderen Arbeitsformen. Und die eigentliche Arbeit ist dann aber, dass in den Organisationen miteinander vereinbart und ausgehandelt und reflektiert wird, wie arbeiten wir denn eigentlich hier zusammen? Passt das zu unseren Bedürfnissen? Sind wir noch produktiv genug? Sind wir innovativ genug? Um dann eben zu gucken, wo man eventuell nachsteuern muss.
Okay, das heißt, um das ganz vereinfacht zu sagen, ich habe das jetzt so ein bisschen so aufgefasst, dass wenn man jetzt versuchen würde, diesen Begriff neue Arbeit zu definieren, dann ist es weniger das Erfüllen eines Standards, den man neue Arbeit genannt hat, sondern die Suche nach der Antwort auf die Frage, wie wollen wir arbeiten? Und das also möglichst so, dass es für uns gut ist. Also, Entschuldigung. Ja.
Also wenn man sich Bergmann anguckt, dann ist es ja so, Friedhof Bergmann gilt ja so als der Begründer von der neuen Arbeit. Mhm. Und wenn man sich Bergmanns Hauptwerk anguckt, Neue Arbeit, neue Kultur heißt es, dann ist es so, dass er ja auch sehr, sehr unkonkret bleibt, was das jetzt genau heißt. Ne? Also er ist sehr klar in dem, was Arbeit für Menschen tut, was Arbeit für Menschen tun sollte, wie Menschen Arbeit nutzen können, welche Rolle Arbeit in einer Gesellschaft einnehmen sollte. Da ist er sehr, sehr klar drin. Aber man wird in diesem Buch vergeblich einen Ablaufplan von A bis Z finden, ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so ein bisschen schwierig macht, neue Arbeit anzufassen. Und wir sehen, dass wir deshalb auch in den Organisationen, also das ist auch das, die Organisation, die ich in diesen Prozessen begleite, das ist tatsächlich auch eine der ersten Dinge, die ich tue mit diesen Organisationen, dass wir uns erstmal überlegen, was ist neue Arbeit für uns? Also was verstehen wir darunter? Dass wir erstmal eine Grundlage haben, auf der wir überhaupt darüber produktiv und gesund miteinander diskutieren können. Und die zweite Frage, die ich immer stelle, ist, wozu wollen wir das alles machen? Ja, also, und aus diesem Wozu, aus diesen Zielen können wir dann Maßnahmen ableiten. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, neue Arbeit zu machen, weil, naja, machen ja gerade irgendwie alle und dann ist ja auch noch irgendwie der Fachkräftemangel und das heißt ja immer, die Fachkräfte wollen das. Das ist viel zu unspezifisch. Ja, also wenn wir nicht absolut klar darüber sind, warum wir anders arbeiten wollen und müssen vielleicht auch. Und dann zu gucken aus diesem weiten Feld, wir haben ein ganz großes Feld an Maßnahmen, an Strukturen, an Tools, an Formaten, die irgendwie unter dieses Dach für neue Arbeit passen können. Und sich dann zu überlegen, okay, und wenn wir auf diesem Weg sind und ne, dorthin wollen, das ist unser Ziel, welche dieser Maßnahmen oder Strukturen unterstützen uns denn eigentlich auf diesem Weg dahin?
Ja, also bevor wir auf die Frage kommen, wie geht man denn dann eigentlich diesen Weg, weil das finde ich auch super spannend, ist mir gerade noch so ein Aspekt eingefallen, als du auch einfach gesagt hast, wenn man dann mit einer Organisation spricht und dann geht's um die Frage, was heißt das eigentlich für uns, das finde ich deshalb ganz spannend, weil ich habe ja vorhin auch so frevelhaft gesagt, ja, das verbinde ich irgendwie immer erst mit so digital arbeitenden Firmen, aber wenn man sagt, es ist gar nicht dieser eine Standard, sondern es ist eigentlich eher dieser Prozess, der damit gemeint ist, dann ist das ja auch viel inklusiver, was die verschiedenen Branchen angeht. Also für eine Digitalagentur ist das natürlich irgendwie vielleicht was anderes als für eine Erziehungseinrichtung. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort dafür ist, für einen Kindergarten zum Beispiel. Ne? Also auch da kann man sich halt die Frage stellen, wie wollen wir arbeiten? Aber die Antwort wird wahrscheinlich nicht sein, ja, wir hätten gerne Homeoffice, weil das wird vermutlich so nicht funktionieren. Und da kann ja auch New Work eine Rolle spielen.
Also eines der Argumente, die ich immer höre, ist, wenn es darum geht, neue Arbeit so ein bisschen zu diskreditieren, dann heißt es immer, naja, die Kassiererin, die kann ja nicht im Homeoffice arbeiten. Nee. Ja. Und natürlich kann sie das nicht, weil sie einen ganz anderen Job hat. So. Hm. Und es geht aber auch nicht darum, also diese Verkürzung von neuer Arbeit auf Homeoffice, das ist sowieso etwas, wo sich mir die Nackenhaare aufstellen. Aber das sei mal dahingestellt. Ich glaube aber tatsächlich, neue Arbeit ist so viel mehr. Und das zeigt auch, dass wir erstmal auch diese Arbeit machen müssen, uns klar zu machen, was ist neue Arbeit für uns denn eigentlich und welche Ziele wollen wir erreichen. Und wenn wir sagen, es geht darum, es geht um Haltungsarbeit, es geht um Wertearbeit, wie wollen wir denn eigentlich in Zukunft miteinander arbeiten, dann sind das so Fragen, wo wir ganz schnell feststellen, das ist komplett losgelöst vom Arbeitsort. Ja, da geht es dann plötzlich gar nicht mehr um Homeoffice, ja oder nein, sondern da geht es dann darum, die Bedürfnisse der Menschen halt irgendwie in dieser Organisation sichtbar zu machen. Und wenn ich sage, wir möchten anders miteinander arbeiten und wir möchten uns klare Werte geben, die unsere Zusammenarbeit leiten sollen, dann sehen wir, dass das total klar ist und einfach werden kann, wie man auch in einem Supermarkt, in einer Kita, in einem Handwerksbetrieb, wie man da neue Arbeit umsetzen kann. Zum Beispiel, wenn es um einen Supermarkt zum Beispiel geht, einfach mal zu gucken, vielleicht können wir den Schichtdienst anders gestalten. Ja, also weil ich kenne das so aus den Einblick, den ich in diese Arbeitsfelder habe, dass es meistens so ist, dass es eben eine Person gibt, die die Schichtpläne macht und dann ist es ein bisschen friss oder stirb, muss halt abgedeckt sein. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann ist da vielleicht noch ein Vorgesetzter, der so ein bisschen im Blick hat, dass es da irgendwie sowas wie Kita-Öffnungszeiten gibt und man sein Kind abholen muss.
Ja.
Aber das ist etwas, glaube ich, wo man ganz einfach reingehen kann und sagen kann, okay, wie könnten wir das denn anders gestalten, dass es ein bisschen weniger kompliziert wird und Chefin vielleicht ein bisschen weniger Arbeit damit hat, aber trotzdem die Bedürfnisse der Mitarbeitenden irgendwie nochmal besser abgebildet werden. Und was man ja auch viel gelesen hat, also da habe ich schon diverse Beispiele auch so gesehen und gelesen, ist 4-Tage-Woche im Handwerk zum Beispiel. Ja, also das ist ja nun beileibe keine Digitalagentur in Berlin-Mitte, sondern wirklich, das sind zum Teil Handwerksbetriebe irgendwo in Süddeutschland auf dem platten Land, oder im Gegenteil wahrscheinlich eher bergigen Land.
Ja.
Das ist erstmal, daran sieht man, das wird dort umgesetzt. Und in der Regel funktioniert das auch ganz gut. Und das zeigt eben, dass es zuallererst mal die Entscheidung ist, Dinge auszuprobieren und zu gucken, was kann denn bei uns klappen? Ja, was brauchen wir denn eigentlich?
Ich habe zwei Sachen. Ich habe ein Beispiel für so eine Veränderung, die ich selbst erlebt habe, die mir gerade bewusst geworden ist, dass das eigentlich genau sowas ist. Und das zweite ist, ich habe eine Vermutung, die würde ich gerne vorweg äußern. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass aus solchen Settings, es gibt ja um dieses ganze Thema neue Arbeit sehr viele Klischees, Vorurteile und auch so wie du sagst, wir machen jetzt das und das und das und dann ist es neu, ist es New Work oder neue Arbeit. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass zum Beispiel Betriebe, die gar nicht aus dieser Klischee-Richtung, weil das vielleicht BewerberInnen so wollen, sondern die eher, dass die Motivation vielleicht wirklich eine ist, okay, genau, vielleicht bewerben sich nicht mehr genug Azubis oder die Leute sind nicht mehr so produktiv, was können wir tun? Und dann auf diese Entwicklung kommen, dass das vielleicht sogar nachhaltiger ist, weil es viel intrinsischer motiviert ist und nicht so, wir ziehen uns jetzt so diesen New Work-Mantel an, damit wir cool sind.
Darf ich da ganz kurz einhaken?
Gerne.
Weil das ist tatsächlich was ich auch sehe. Also ich habe mit Unternehmern und Unternehmerinnen gesprochen, die aus ganz anderen Ecken kamen als ich. Mhm. Und wenn ich mich mit denen unterhalte und wenn man dann sieht, wie die ihre Organisationen gestalten und wie die mit den Menschen umgehen, dann merkt man, ihr macht voll neue Arbeit, aber manchmal ist es denen selber gar nicht bewusst und sie nennen es auch nicht so. Mhm. Aber eine bestimmte Haltung findet man natürlich auch an anderen Orten, wo nicht vielleicht dieses Label neue Arbeit draufklebt.
Ja, also ich hatte letztens einen Podcast mit Steffen Behn. Ich hoffe, der ist schon draußen. Ansonsten wird er noch kommen. Also freut euch drauf, falls er noch nicht draußen ist. Und der, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der hat eine Firma, die machen so Grußkarten. Also sogar auch ganz klassisches Business. Ja, genau. Und die hatten halt immer das Problem, das hat er mir halt erzählt, dass alle Entscheidungen von ihm und seinem Bruder, also den beiden CEOs oder Gründern abhingen. Und das hat irgendwie alles nicht mehr funktioniert. Und dann haben sie angefangen zu überlegen, was können wir machen, weil das läuft ja so gar nicht mehr. Und das sind wohl ganz gute Veränderungen, die sich halt seit jetzt irgendwie mehreren, ich glaube schon irgendwie seit fast 6 Jahren oder 7 Jahren irgendwie weiterentwickeln und bewähren. Und zu dem Beispiel, ich habe während des Studiums in einem Museum gearbeitet, als Museumsführer in so einem Schokoladenmuseum. Und da gab es auch immer Schichten. Und die haben der war ziemlich cool, der Job. Also es hat sowohl die Schokolade als auch so das ganze Arbeitsumfeld war echt toll. Und die hatten nämlich die Schichtpläne immer früher händisch gemacht. Aber als ich dann kam, gab es einfach ein System. Die Schichten wurden ausgeschrieben. Du hast dich einfach auf Schichten beworben. So viele, wie du halt brauchtest. Es waren halt auch viele 450-Euro-Jobber und Teilzeitkräfte. Und dann wurde halt versucht, dann hast du nur Schichten bekommen, auf die du dich beworben hast. Du hast nicht immer alle bekommen, aber wurde halt versucht. Und so konntest du sagen, ich kann halt donnerstags nicht, also bewerbe ich mich donnerstags gar nicht erst. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein gutes Beispiel für das, was du meintest, ne? So.
Ja, die Frage ist halt immer, wie setzt man das um? Also ich selber habe auch während des Studiums im Schichtdienst gearbeitet, um ein Studium zu finanzieren. Und da hatte ich auch zwei Jobs, in denen ich auch, also ich habe im Kundenservice gearbeitet an diesen, in diesen beiden Jobs. Und da war es auch so, dass bei dem einen Job war es halt so, dass, also die wussten halt, die Studierenden, ne, haben ein Thema mit anderen Terminen auch. Und da lief die Schichtvergabe sehr, sehr gut, muss man sagen. Also es hat wirklich gut zu den eigenen Bedürfnissen und, ne, es sind ja auch Herausforderungen, die man unter Umständen hat, ne, weil man will ja auch irgendwann mal fertig werden mit dem Studium.
Ja. Ja,
und
ja.
In einer anderen Organisation, und das Interessante war, dass das eine viel größere Organisation war, in der ich gearbeitet habe. Das heißt, die hatten einen viel größeren Pool, wo man ja denkt, da müsste es ja eigentlich leichter sein, ne, die Schichten abzudecken und gleichzeitig noch darauf zu achten, dass man irgendwie den Stundenplänen der Werkstudenten oder der Studierenden da nicht in die Quere kommt. Und in der zweiten Organisation, die viel größer war, war das viel schwieriger. Also da habe ich ganz oft Dienste gehabt, die ich dann tauschen musste, die einfach mit meinem Stundenplan kollidiert sind. Und da hat man, und ich finde, daran merkt man dann schon, dass sowas ganz oft mit Haltung auch verbunden ist. Ne? Ja. Also es war halt einfach nicht so wichtig und es hieß dann, naja, im Zweifelsfall können die Studierenden ja tauschen. Und das, also ich hatte ganz stark das Gefühl damals, dass es einfach ja eine Haltungsfrage ist, dass es nicht so wichtig war und ne, es hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Zwar zu Lasten der Studierenden, die dann halt immer losgehen mussten und tauschen mussten. Wir hatten dann immer so eine große Tauschbörse, wo dann alle Studierenden irgendwie sich miteinander abgestimmt haben. Aber da fließen natürlich auch Kraft und Ressourcen rein und es passieren Fehler, ja, weil man dann vergisst, dass man getauscht hat oder dann ist die Schicht nicht richtig umgetragen. Und das, ich glaube, dass man das wirklich, diese Fehlerquote einfach hätte reduzieren können, wenn man eben gesagt hätte, wir nehmen das in die Hand, die Ressource. Ich weiß nicht, ob man dann ein neues System irgendwie hätte kaufen müssen oder so. Aber das ist eine Entscheidung, das ist eine organisationale Entscheidung. So und so machen wir die Dienste oder wir machen sie so und so.
Ja.
Und die zweite Organisation hat sich eben entschieden, das so zu machen mit allen Konsequenzen.
Ja.
Und da steckt ganz klar Haltung und Werte dahinter.
Ja, und das bringt uns zu der Frage, wie, was man denn jetzt, also wenn man sagt, okay, irgendwie die Art, wie wir arbeiten, ist nicht mehr so das Gelbe vom Ei, wir wollen das verändern. Da kommst du ja dann auch irgendwie ins Spiel. Und wie macht man denn das jetzt? Also wie läuft das denn ab? So. Vielleicht kannst du uns das mal einmal so grob erklären, dann können wir in die einzelnen Teile ein bisschen reingehen.
Ja, sehr gerne. Also ich arbeite mit Menschen in Organisationen, die mit solchen Veränderungsprozessen befasst sind. Also ich mache tatsächlich zwei Dinge. Manchmal gehe ich selber in die Organisation rein und mache dann eine Prozessbegleitung oder Workshops. Manchmal halte ich auch einfach Impulsvorträge, je nachdem, womit die Organisation an mich herantritt, was sie eben gerade brauchen. Und manchmal ist es auch, kann so ein Impuls, ne, so ein punktueller Impuls auch sehr sinnvoll sein, wenn das in der Organisation dann irgendwie auf einen wie auch immer gearteten fruchtbaren Boden fällt. Besser ist es, glaube ich, weil wir es bei Organisationsveränderungen mit wirklich sehr lang dauernden Prozessen zu tun haben, teilweise eben auch sehr schwierigen, auch manchmal auch hochemotionalen, halte ich es immer für besser, die Organisation tatsächlich über bestimmte Zeiträume zu begleiten. Und das ist das andere, was ich tue, dass Menschen in Organisationen, die sagen, wir sind hier schon damit beschäftigt, wir haben schon irgendwie Projekt 1 und 2, die laufen jetzt und wir merken irgendwie so richtig, das ist schwerer, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben oder wir fallen immer wieder in unsere alten Muster zurück, wir kommen nicht richtig voran. Und mit diesen Menschen arbeite ich dann auch, also die hole ich dann im Außen zusammen sozusagen, also im Rahmen meiner New Work Community. Und da kommen dann eben Menschen aus verschiedenen Organisationen zusammen, die schon ein paar Schritte auf diesem Weg gegangen sind und die dann halt irgendwie sagen, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Impuls, Unterstützung von außen. Ich will vielleicht auch diesen Austausch im Außen haben. Ja, wie machen andere Organisationen das? Und dann ist es eben so, dass ich auch von meiner Erfahrung natürlich noch ganz viel reingebe. Und was ich vor allem immer sage, ist, wenn man nicht so richtig weiß, wo man anfängt oder wie man weitermachen kann, wenn es dann mal holpert, dann sage ich immer, das ist so eigentlich immer so mein erster Ratschlag, wenn man das als Kommunikationsprozess versteht, was Change meiner Meinung nach ist, wie könnte denn ein Kommunikationsprozess in deiner Organisation mit deinen Kollegen und Kolleginnen aussehen, um genau diese Frage zu klären? Mhm. Und manchmal kann das dann schon sein, dass man sagt, also ich habe oft mit Führungskräften auch gesprochen, die mir gesagt haben, okay, theoretisch könnte ich alles machen. Ne? Ich könnte anfangen, mit denen über Remote-Arbeit zu sprechen. Ich könnte anfangen, mit denen über Teilzeit zu sprechen, über Job-Tandems, über Job-Sharing. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Ich könnte ja alles irgendwie machen. Und das ist so der Punkt, wo ich dann ganz oft sage, naja, habt ihr denn mal drüber gesprochen, wo denn überhaupt die Bedürfnisse bei euch in der Organisation liegen?
Ja.
Und das kann man auch in kleinen Formaten machen, dass man einfach mal Themen sammelt. Ne? Was bräuchtet ihr? Was könntet ihr euch vorstellen? Wo habt ihr vielleicht auch das Gefühl, dass es halt irgendwie besonders knirscht? Ja. Mhm. Und daraus kann man dann ab anfangen, bestimmte Projekte oder Ideen abzuleiten. Und das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Ich würde es gerne nochmal wiederholen. New Work ist kein Selbstzweck. Also es geht bei New Work nicht darum, New Work zu machen, weil man der Überzeugung ist, dass es gut und richtig ist oder ja, oder vielleicht auch so ein bisschen FOMO, ja, Fear of Missing Out, alle anderen machen es auch. Sondern es geht bei neuer Arbeit immer darum, ein konkrete Probleme zu lösen, die wir in der Organisation haben. Wir sind nicht produktiv genug, wir sind nicht innovativ genug, was auch immer. Und deswegen hilft auch in dieser New Workigen Arbeit, hilft auch tatsächlich der Blick auf die, welche Probleme wollen wir denn eigentlich lösen? Ja, wo hakt es denn bei uns gerade? Und das ist immer ein ganz guter Ansatz, so diesen Faden dann aus diesem Knäuel aufzuribbeln und dann zu gucken, okay, das ist ein guter Punkt, wo wir anfangen können.
Das heißt, erstmal muss man sozusagen in die Kommunikation gehen, überhaupt erstmal verstehen, wo drückt der Turnschuh, wie man so schön sagt, um dann überhaupt erst ein Gespür dafür zu bekommen, wo man dann anfängt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann eigentlich eine ganz spaßige Phase kommt, weil dann geht's ja so ans Ideen haben, wie könnten wir das machen und so. Und da habe ich immer das Gefühl, da blühen viele Leute dann so auf und sagen, ja, geil. Also beziehungsweise diejenigen, die auf sowas grundsätzlich Lust haben, blühen da vielleicht auf. Es gibt, denke ich mal auch, oder ist auch so meine Erfahrung in anderen Settings, es gibt auch immer einen Teil, der sagt, boah, nee, ich würde eigentlich gerne einfach nur meine Arbeit machen und der Rest ist mir egal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann, wenn diese erste Hürde genommen ist, man weiß, wohin man will, man hat irgendwie Ideen. Und ich glaube, das dann aber wirklich ins Rollen zu kriegen, umzusetzen und dran zu bleiben, das ist wahrscheinlich dann so das Schwierigste, weil das ja auch so ein, man weiß ja nicht so richtig, funktioniert das jetzt oder nicht, es erfordert viel Umstellung, aber man weiß ja gar nicht, bringt uns das am Ende dahin, wo wir hinwollen. Das ist so ergebnisoffen irgendwie, ne?
Ja, und das, was du gerade ansprichst, ist auch tatsächlich einer der Punkte, die mir am allerwichtigsten sind. Und zwar die Frage nach Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von solchen Prozessen, weil es mangelt in den Organisationen nicht an Ideen und an angestoßenen Projekten. Mhm. Ja, also das ist wirklich so, also fast keine Organisation, in die ich reinkomme, fast keine von denen hat noch nicht irgendetwas irgendwann mal gemacht.
Ja.
Die Herausforderung ist eher meiner Meinung nach, wenn man damit anfängt, da wirklich in der Umsetzung zu bleiben. Also wirklich das im Alltag immer wieder entsprechend zu priorisieren, das im Alltag im Blick zu behalten und vor allem auch so alert zu bleiben, dass man im Alltag merkt, okay, wir sind zwar nur so ein bisschen jetzt gerade von unserem Weg abgekommen, aber ne, wenn wir diesen Weg weitergehen, dann sind wir Ende des Jahres ganz woanders, wo wir eigentlich hin wollten. Also diese Frage danach, wie können wir denn eigentlich, ne, also nicht nur, was ist New Work und womit fangen wir an oder wie setzen wir das um? Das sind halt so Themen, die sind natürlich total wichtig. Und sich dann auch zu überlegen, was gehört denn eigentlich noch dazu? Ne, an struktureller Arbeit, an Prozessarbeit, an innerer Arbeit vielleicht. Klar, da sind ganz viele Themen, die man unter diesem Dach neue Arbeit eben miteinander bearbeiten muss in Organisationen. Aber für mich ist vor allem wichtig zu verstehen, was unterscheidet denn eigentlich ein erfolgreiches Veränderungsprojekt von einem, dem irgendwo unterwegs die Luft ausgeht.
Ja.
Weil wenn man da drauf schaut, dann ist es ja so, dass eigentlich alle Menschen in den Organisationen ja in der Regel haben die alle genug zu tun. Ja, es ist ja nicht so, dass wir nicht genug zu tun hätten.
Ja.
Und ganz oft wird es eben so empfunden, dass halt dieses, jetzt machen wir noch neue Arbeit und dann kommt das nach oben drauf. Und das muss man auch sagen, das ist dann auch ganz oft das Erste, was dann im Alltag hinten runterfällt. weil vielleicht auch Ziel und Stoßrichtung und Zweck nicht so richtig klar sind. Mhm. Ne? Und das ist halt was, woran ich sehr, sehr stark arbeite mit meinen Klienten und Klientinnen, dass wir wirklich gucken, woran hakt es denn eigentlich, dass wir Dinge, von denen wir eigentlich denken, die wir miteinander erarbeitet haben und von denen wir eigentlich denken, dass sie total gut für uns sind,
ja.
Wie kann es denn sein, dass wir die trotzdem im Alltag nicht umsetzen?
Ja.
Ja, ich vergleiche das immer mit Neujahrsvorsätzen. In der Regel nehmen sich Menschen Neujahrsvorsätze vor, von denen sie genau wissen, dass sie total richtig sind, dass sie gesund sind, was weiß ich, ja, aufhören zu rauchen, abnehmen, was auch immer, mehr Sport machen. Das wissen wir alles. Ja, wir wissen, rational wissen wir, dass das Richtige zu tun ist. Trotzdem ist es so, dass schon Mitte Januar die Fitnessstudios leer sind wieder.
Ja.
Ne? Also das heißt, es braucht offensichtlich noch mehr für Veränderungsprojekte als nur eine rationale Einsicht, dass das wichtig ist und einen Projektplan. Ne? Das ist die Arbeit, die in den Organisationen ja auch meistens gemacht wird. Da werden dann Aufgabenpakete definiert und Zuständigkeiten vergeben und werden Termine gesetzt und so weiter. Das wird ja alles gemacht.
Ja.
Und das ist das, was ich so, das ist für mich so diese rationale, strukturelle Ebene von Veränderungsprojekten. Und das ist auch die Arbeit, die meistens gemacht wird in den Organisationen. Und was so ein bisschen einer meiner Schwerpunkte ist, dass ich mit den Organisationen wirklich da drauf schaue und gucke, okay, das ist die Arbeit, die ihr macht. Warum seid ihr trotzdem dann nicht so richtig nachhaltig erfolgreich? Mhm. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass es noch mindestens zwei andere Dimensionen gibt, die unser Verhalten und unsere Zusammenarbeit in den Organisationen prägen. Und das ist einmal eine emotionale Ebene und einmal eine Gewohnheitsebene. Mhm. Also wir haben in den Organisationen so kollektive Gewohnheiten, und die sind auch super wichtig, die brauchen wir auch, weil wir müssen ja auch so ein bisschen wissen, ne, was wird von mir erwartet, was wird mein Kollege tun, wenn er mir jetzt zuarbeitet. Also Gewohnheiten sind wichtig. Nur sie kommen uns eben manchmal ein bisschen in die Quere, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Weil Gewohnheiten unbewusst sind. Das sind Routinen, die wir immer wieder wiederholen und irgendwann sind sie eben unbewusst. Und deswegen ist es auch Teil meiner Arbeit, so ein bisschen für diese organisationalen oder für diese kollektiven Gewohnheiten zu sensibilisieren und zu gucken, wie können wir denn eigentlich aktive und bewusste Handlungsentscheidungen in der Organisation wirklich in einer alltäglichen Struktur treffen, die dann am Ende auf unsere Ziele einzahlt, die wir uns gegeben haben.
Ja, ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass es total wichtig ist, darum, also um diese beiden Ebenen auch noch irgendwie eine Struktur zu bauen, weil das kennt man ja auch von sich selber, wenn man versuchen möchte, Gewohnheiten abzulegen oder sich neue Gewohnheiten dazu zu holen, dann ist natürlich eine gewisse Form von Disziplin auch irgendwie notwendig. Also ich glaube, es gibt immer die Phase, wo man ein bisschen mehr investieren muss, als man für den Moment gerade rausbekommt. Also bleiben wir in dem Unternehmensbeispiel oder auch Sport. Ne? Es gibt sicherlich mal eine Phase, da fühlt man sich damit irgendwie nicht gut und trotzdem, wenn man es durchhält, dann bleibt dahinter vielleicht irgendwie eine Phase mit, auf einmal hat man ein total gutes Körpergefühl. Auf der anderen Seite ist aber meine Erfahrung auch dieses, dass so Brute Force-mäßig einfach durchbeißen führt meistens auch nicht zum Erfolg. Und da habe ich also auf so einer eher individuellen Ebene die Erfahrung gemacht, und dass es ganz gut sein kann, dass man da irgendwie irgendeine Form von externer Unterstützung hat, die einem hilft, Reflexionsprozesse durchzugehen. Und halt auch, und das ist, glaube ich, ja auch, hast du ja schon gesagt, ein wichtiger Punkt, diese emotionalen Dinge, weil das ja, also das kann einen ja auch mal ärgern oder man ist genervt davon und vielleicht haben einem gewisse Gewohnheiten auch eine Form von Sicherheit gegeben und auf einmal ist diese Sicherheit weg und jetzt sitzt man da und hat Angst, was jetzt, keine Ahnung, jetzt bin ich vielleicht gar nicht mehr gut in meinem Job, was auch immer, ne? Also, oder auf einmal ist man allein im Homeoffice, fühlt sich damit einsam und das ist das auch Teil des Ganzen, die Strukturen, die sich mit diesen Themen befassen, auch irgendwie aufzubauen oder kann man das nicht strukturell machen und muss da einfach so ein bisschen auf, ja, die nötige Empathie der restlichen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden hoffen?
Also Empathie ist natürlich wichtig, die brauchen wir für uns selber und für andere. Ich glaube aber auch, dass es vor allem darum gehen muss, wenn wir sagen, also was heißt denn das? Wir müssen empathischer sein, damit uns das nicht passiert. Ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, in Formaten zu denken. Weil nur wenn wir in Formaten denken, kommen wir auch wirklich in die Umsetzung. Heißt, wenn wir sagen, wir wissen, wenn wir damit erfolgreich sein wollen, müssen wir Reflexionsschleifen einbauen in unsere Change-Prozesse. Ne? Das kann eine Erkenntnis sein um eben dieses, wir weichen so ein paar Grad von unserem Kurs ab, um das halt frühzeitig zu bemerken und gegensteuern zu können. Und dafür brauchen wir zum Beispiel Reflexionsschleifen, die wir einziehen. Und das ist ja auch der Punkt in der agilen Arbeit zum Beispiel. Also wenn ich mir Scrum angucke als Framework, da sind ja diese Reflexionsschleifen schon direkt in den Prozess mit eingebaut.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich versuche, dafür zu sensibilisieren, dass wir diese Reflexion immer brauchen.
Mhm.
Und wenn wir das nicht tun, wenn wir sagen, naja, wir haben ja jetzt einen Plan und uns dann darauf verlassen, so, na, dass das schon irgendwie funktioniert, dann werden wir wahrscheinlich am Ende des Jahres zurückblicken und merken, wir sind irgendwo vom Weg abgekommen und haben es einfach nicht mitbekommen.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, Empathie ist wichtig, aber wir müssen immer in Formaten denken. Heißt, wenn wir regelmäßig diese Empathie nutzen wollen für uns, für diesen Prozess, ja, wie kommt die denn eigentlich da irgendwie ins Spiel? Wie können wir die in Schwingung bringen?
Ja.
Und in der Regel wird das über ein Format passieren. Zum Beispiel wie beim Scrum, wir setzen uns einmal im Monat hin, machen irgendwie eine Reflexionssession, wo wir uns vielleicht auch jemanden von außen reinholen und gucken einfach, was ist denn eigentlich passiert im vergangenen Monat, sind wir noch auf Kurs.
Ja. Aber diese Formate, oder anders gefragt, kriegt man einen perfekten Prozess hin oder sollte man sich darauf einstellen, dass es Stolpersteine gibt, dass es Reibung gibt, dass es Konflikte gibt?
Immer.
Ja.
Das ist genau der Punkt. Also egal, wie gut wir das vorplanen, ja, also wir reden ja von VUCA, von Komplexität, ja.
Mhm.
Und auch Organisationen sind ja höchst komplexe Gebilde, wenn nicht sogar auch mittlerweile komplizierte Gebilde, ja. Und wir haben ja auch das Thema, dass zum Beispiel Menschen, die in ihrer Rolle so einen Veränderungsprozess anstoßen und vorantreiben müssen, aber gleichzeitig trotzdem innere Widerstände dagegen haben. Ja, also das sind ja alles Themen, denen wir in den Organisationen begegnen müssen. Also es sind ja keine Roboter, die irgendwie eine Organisation auf der Strukturebene umbauen, sondern es geht bei neuer Arbeit darum, dass wir uns als Menschen anders begegnen und dass wir anders miteinander arbeiten. Und deswegen brauchen wir solche Reflexionsschleifen, deswegen brauchen wir eben einfach diese Auseinandersetzung damit und auch neben dieser Strukturebene, neben der klaren Zielbeschreibung, worüber wir ja schon gesprochen hatten, brauchen wir auch diesen Raum, um zum Beispiel über Emotionen zu sprechen. Und wir brauchen auch diesen Raum, um das erkennen zu können, weil nicht alle sind das ja gewöhnt. Ne? Mhm. Also, und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, die Räume für solche Themen in den Organisationen zu öffnen, um auch zu sehen, wie wir manchmal in derselben Brust zwei widerstreitende Herzen zu schlagen haben.
Ja, genau. Menschen sind ja schon teilweise komplex und in sich total widersprüchlich. Und dann nimm 10 oder 500 Menschen und auf einmal hast du ein riesiges Konglomerat an Leuten, die du alle nicht vorhersagen kannst, ne?
Ja, oder dieses Change gerne, aber bitte nicht bei mir. Ich will meine Abteilung behalten, ich will mein Budget behalten und ich bin jetzt sehr prototypisch, mein Eckbüro sowieso, aber grundsätzlich weiß ich natürlich, dass Change wichtig und richtig ist, ja?
Ja.
Also,
ja.
Und das sind so Widersprüche, ich habe das jetzt so flapsig dahergesagt, aber das kann sein, dass einem das wirklich nicht bewusst ist. Ja, dass man halt sagt in seiner Rolle, ja, das ist ein total wichtiger Change-Prozess, den wir jetzt hier angestoßen haben, aber man trotzdem einfach aufgrund von Erfahrungen, welcher Art auch immer, einfach ganz stark das Bedürfnis hat, an Strukturen, die einen selber umgeben, weil sie eben Sicherheit geben, festzuhalten.
Ja.
Na, und das sind Widersprüche, die müssen wir in diesen Prozessen einfach aufdecken.
Ja, genau, und das geht wahrscheinlich nicht reibungsfrei, ne? Ja. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Also wir haben dieses Thema New Work. New Work, haben wir ja zum Anfang geklärt, ist eigentlich mehr ein Prozess als ein festgelegter Standard. Und du hast es ja nochmal sehr stark betont, es geht dabei nicht um den Selbstzweck, sondern es geht schon ganz klar darum, warum wollen wir das machen? Was wollen wir eigentlich hier für Probleme lösen? Wenn wir das machen, dann muss man zum einen darauf hören, was ist, ne, wegen der Selbstzwecksache, was ist sozusagen eigentlich gerade wichtig, wo gibt's Probleme, wo können wir überhaupt ansetzen oder wo müssen wir vielleicht auch mit irgendwas ansetzen. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt dieser sehr, sehr schwere Part, das wirklich ins Rollen zu bringen und nicht bei so einem, ja, wir haben uns da mal Gedanken gemacht, zu belassen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dafür sehr hilfreich, in Formaten zu denken. Und vor allen Dingen sich auf Reibung einzustellen, weil neben dem Rationalen halt Emotionales und Gewohnheiten noch mit in das Ganze reinspielen. Wenn man das aber tut, was winkt einem dann? Dann haben wir so diesen kompletten Lifecycle einmal so durch praktisch, ein bisschen verkürzt natürlich, aber was würdest du sagen, warum, also vielleicht als deine, warum sollte man sich zumindest mal fragen, was können wir vielleicht hier verändern und warum sollten wir das tun?
Weil man dann seine Ziele erreicht, die man halt im Laufe des Prozesses sich gegeben hat oder miteinander erarbeitet hat. Und ja, die können tatsächlich auch ganz unterschiedlich sein. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, wir wollen diverser werden. Ja, also wir, das kann ja zum Beispiel sein. Oder dass man sagt, wir haben ein Problem mit unserem Standing in unserem Markt. Ja, wir müssen innovativer sein. Oder wir haben ein Fachkräftethema, ja, wir suchen Kollegen und Kolleginnen und wir finden sie nicht. Also das heißt, das sind ganz große Themen, die wir da angehen können. Es sind zum Teil sind es individuelle Themen, zum Teil sind es Themen, die einfach sich durch ganze Branchen hindurchziehen. Und dann eben neue Arbeit als Lösung oder als Weg zur Zielerreichung zu sehen. Mhm. Das ist meiner Meinung nach das, und was ganz, ganz wichtig ist. Und es ist auch das, was uns helfen wird, auf diesem Weg zu bleiben. Weil wir immer dieses Ziel im Auge haben und immer wissen, wozu tun wir das eigentlich? Was haben wir davon? Ja, also ich habe es schon mal gesagt, ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Neue Arbeit ist kein Selbstzweck, sondern es geht nicht darum, dass man irgendwie die Mitarbeitenden vielleicht ein bisschen glücklicher macht oder so. Das ist natürlich ein hoffentlich ebenso erreichter Nebenzweck, ja, dass die Menschen einfach nachhaltiger arbeiten, gesünder arbeiten, ausgeglichener arbeiten, vielleicht auch das Gefühl haben, dass sie mehr von ihren Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen können in ihre Arbeit, dass sie das Gefühl haben, sie können sich entwickeln. Ja, das sind alles natürlich auch Nebeneffekte. Aber die Ziele können auch ganz handfest wirtschaftlich sein.
Ja, zum müssen Beispiel sie auch, ne? Genau, also sowas wie, sorry, Entschuldigung.
Nee, also müssen sie natürlich auch, ne? Weil es geht dann, also ich kann natürlich nur richtig nur Work machen, wenn wenn es die Organisation noch weiterhin gibt.
Genau,
so.
Ohne
aber
most
es ist
los. Ja.
Genau, aber es geht tatsächlich um so eine, ne, KPIs sind schon lange nicht mehr das Einzige. So, ne, wir reden auch über Klimawandel, wir reden über Nachhaltigkeit und so weiter. Und ich glaube einfach, dass wenn wir dieses komplexe Geflecht an Bedürfnissen, an Zielen, an Herausforderungen, denen Organisationen sich stellen müssen, ja, denen begegnen wir am besten mit komplexen Herangehensweisen. Und wenn ich mich in den Bereich neue Arbeit begebe und anfange, die Organisation und die Zusammenarbeit durch neue Arbeit zu verändern, dann werden wir eine in sich komplexere Organisation bauen. Das geht automatisch damit einher. Und die Antwort auf Komplexität im Außen ist meiner Meinung nach Komplexität im Innen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das würde ich genauso stehen lassen. Die Antwort auf Komplexität im Außen ist Komplexität im Innen. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Erstmal schon mal, also wir sind auch nicht ganz fertig, aber erstmal schon mal vielen Dank. Ich habe einen ganz neuen Blickwinkel auf dieses Thema nochmal bekommen und habe das Gefühl, nochmal das ein oder andere zu verstanden zu haben und irgendwie auch so mit meinen bisherigen Arbeits- und Lebenserfahrungen verknüpft haben zu können. Ich weiß nicht, ob das ein deutscher Satz war, aber ich nehme ihn mal so. Was vorher so noch nicht da war an Verknüpfungen, und dafür danke ich dir auf jeden Fall sehr. Ich würde dich aber gerne noch in eine Kategorie unseres Podcasts einladen, bevor wir hier uns dem Feierabend zuwenden. Und zwar habe ich ja immer sehr unterschiedliche Gäste hier, die unterschiedliche Interessen haben, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Und da frage ich gerne eine Empfehlung der Woche ab. Also irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest, wo du sagst, das hat mich persönlich begeistert. Das kann wirklich sehr, sehr breit gefasst sein. Das muss jetzt auch gar nicht mit dem Thema was zu tun haben. Tätigkeiten, Bücher, Filme, Videos, Songs, alles Mögliche, was dir einfällt. Hast du da zufällig was parat, was dich kürzlich begeistert hat?
Ja, ich habe kürzlich ein Buch über Zucker gelesen. Ah. Also die mich kennen, wissen, dass das ganze Thema Ernährung für mich ein sehr, sehr wichtiges ist und dass ich mich da viel mit auseinandersetze. Und ich habe kürzlich ein Buch über Zucker gelesen. Und da ging es eben darum, den eigenen Zuckerkonsum zu reduzieren. Und als ich das gelesen habe, ist mir bewusst geworden, und ich würde jetzt gerne noch mal eine Lanze brechen für das Thema Gewohnheiten, auch auf der persönlichen Ebene. Weil als ich angefangen habe, mich mit meinem eigenen Zuckerkonsum dann auseinanderzusetzen, habe ich gemerkt, dass ganz oft Zuckerkonsum habituell ist. Also dass ich, na, also dass ich das irgendwie in bestimmten Situationen ich Routinen und Gewohnheiten habe, die dazu führen, dass ich dann eben Zucker konsumiere. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass wenn man sagt, ich verändere jetzt meine Ernährung, zum Beispiel mache ich jetzt irgendwie mal zuckerfrei oder so, dass es eigentlich in der Regel nicht damit getan ist, das rational zu durchdringen und das zu entscheiden und zu sagen, ich mache jetzt zuckerfrei, sondern dass ich ganz stark in diesem Prozess gemerkt habe, dass es vor allem darum ging zu verstehen, in welchen Situationen esse ich Zucker, ne? Was passiert da emotional, in welchen Situationen bin ich es gewöhnt, irgendwie mich zu belohnen oder so. Und deswegen würde ich ganz gerne noch mal ein Thema, noch mal eine Lanze für dieses Thema Gewohnheiten brechen, sich damit auseinanderzusetzen, auch privat, weil das sehr, sehr aufschlussreich sein kann, was vielleicht auch eigene Vorsätze und Veränderungsbemühungen angeht. Und da gibt es eine ganze Reihe an wirklich spannenden Büchern. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne einfach zwei nennen, die ich irgendwie ganz spannend finde. James Clear.
Die 1%-Methode?
Richtig, genau. Ich habe das Buch hier auf Englisch liegen. Genau. Okay. Also James Clear kennt man, glaube ich, in Deutschland. Der hat auch einen ganz, ganz tollen Newsletter, den ich auch sehr empfehlen kann, wo er regelmäßig so kleine Bits irgendwie teilt zu dem Thema. Und geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ist so ähnlich BJ Fogg mit Tiny Habits. Also das sind so Themen, wo ich sagen würde, sich damit mal persönlich auseinanderzusetzen. Und dann, glaube ich, geht auch dieser Transfer dann in die Arbeitssphäre ein bisschen leichter.
Ja, das finde ich sehr, sehr schöne Empfehlung. Dann passe ich meine Empfehlung da ein bisschen dran an. Geht auch ums Thema Gewohnheiten. Ich habe zu Weihnachten nämlich dieses, ich weiß nicht, ob du es kennst, das heißt 6-Minuten-Tagebuch.
Kenne ich.
Genau, und das ist halt ein Tagebuch, wo man halt jeden Morgen und jeden Abend, 3 Minuten, daher 6 Minuten am Tag, halt einfach so ein paar Fragen beantwortet. Das geht so ein bisschen in so die Richtung positive Psychologie. Das finde ich aber echt cool, weil ich mache das jetzt seit Weihnachten. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man so Gewohnheiten irgendwie etablieren kann, ohne dass es immer so krass die Kraftanstrengung sein muss und sich halt mit Dingen irgendwie so ein bisschen, auch so ein bisschen gar nicht immer so super bewusst, sondern irgendwie so über die Woche auseinandersetzen kann. Das finde ich, ist irgendwie ein ganz schönes Buch und das kann ich dann sozusagen noch als Ergänzung empfehlen. Dann kann man das noch direkt in die Tat umsetzen.
Das ist ja auch das, was BJ Fogg empfiehlt, ne? Dass er halt irgendwie sagt, nimm dir nicht vor, jeden Tag eine Stunde Tagebuch zu schreiben und alles aufzuschreiben, was passiert, sondern fang halt wirklich an mit, ich setze mich mal 2 Minuten hin und hangel mich an diesen Fragen lang und dadurch kann ich dann schon eine Gewohnheit etablieren, auf die ich dann aufbauen kann und sie eventuell ausbauen kann.
Genau, ja. Oder manchmal merkt man auch, ja, das reicht mir und dann ist es ja auch irgendwie fein. Also zum Beispiel darin gibt es oft die Frage, oder jeden Tag die Frage, was will ich morgen besser machen? Und ich habe am Anfang mir immer irgendwas ausgedacht, so ich muss noch was besser machen. Und dann dachte ich, manchmal schreibe ich jetzt einfach rein, nichts, hab heute top performt, so reicht. Und
das fand ich wert.
Ja, also ob man das dann auch immer so empfindet oder sich das nur selber sagt, das ist dann immer noch so ein bisschen der andere Punkt, ne? Aber manchmal muss man sich das ja auch selbst ein bisschen vorlügen, bis man es dann glaubt. Sehr tolle Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du da warst, Inga. Ich habe viel gelernt, wie schon gesagt. Ich finde, ganz tolle Empfehlung. Und danke, dass du da warst auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. An euch da draußen, ihr wisst ja, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter entweder an techundtrara, an Netzpiloten oder an mich direkt, der_smartymann. Und das verlinken wir alles nochmal, die ganzen Kontaktmöglichkeiten. Und natürlich, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann tut das gerne, indem ihr uns abonniert und eine Bewertung dalasst. Auf iTunes und Spotify kann man das nämlich tun und das hilft einem Podcast am meisten. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du da warst. Und bis bald.
Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.